Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Scheibenkleister.
Auf gar keinen Fall. Wir sind seriös und haben uns im Prinzip clever genannt. Aber es war eine harte Verhandlung mit Sally.
Es war eine richtig harte Verhandlung.
Sie wollte unbedingt Scheibenkleister und ich habe gesagt, Sally, stell dir vor, ich sitze beim Elternabend in der Schule und jemand fragt mich, was ich beruflich mache und ich sage, ich habe einen Podcast. Ah, wie heißt denn der Podcast? Ja, der heißt Scheibenkleister.
Ich finde, dazu hättest du stehen können und das wäre sehr cool gewesen.
Wir sind nicht allwissend, lernen gerne dazu. Im Prinzip clever, keine Tabus. Ein Freundinnen-Podcast, auch für dich. Wir freuen uns, dass du Teil der Runde bist. Im Prinzip clever.
Jetzt heißt dieser Podcast im Prinzip clever und dafür gibt's auch einen Grund, denn wir sind nicht allwissend, aber wir wollen dazu lernen und deswegen sind wir im Prinzip clever. Wir sind ein Freundinnen-Podcast, wir reden hier mit euch über alles, was euch bewegt und was vor allem auch uns bewegt, denn wir haben festgestellt, dass wenn wir abends zusammensitzen und Tina und ich sind ja jetzt schon länger befreundet, dass wir immer wieder über Themen sprechen, über die man vielleicht nicht mit allen Menschen spricht, aber dass es so viel Need dafür gibt, dass man das macht, denn es sollte keine Tabus geben und wir stellen uns alle so ein bisschen eigentlich die gleichen Fragen, auf jeden Fall in dem Alter, in dem wir sind und darüber wollen wir reden als Freundinnen.
Und, wenn ich dich da noch unterbrechen darf, wir haben
Willst du unsere Freundschaft in Frage stellen?
Auf gar keinen Fall, aber wir haben festgestellt, dass viele oder einige auch nicht solche Freundschaften haben, also wo man über so tiefe Themen spricht, weil vielleicht Freundinnen verloren gegangen sind aufgrund von Kindern oder man ist weggezogen. Und man lebt auf dem Dorf und man möchte aber eigentlich sich super gerne austauschen und das möchten wir ganz gerne erfüllen. Und genau. Wir freuen uns, dass ihr heute zuhört.
Wir sind quasi euer Mädelsabend. Hier gibt's keine Tabus, keine Geheimnisse und ich werde euch alles über Tina erzählen, was ich jemals erfahren habe.
Also ich werde euch auch alles über Sally erzählen und ich denke, wir starten einfach mit dem Video, Sally, was ich auf meinem Handy habe von dir.
Das gibt's irgendwann mal. Also ich habe
wenn wir 10.000 Follower bei der Folge haben, darf ich es dann hochladen?
Ich habe früher mal, also es ist ein Video, da ging es mir nicht so gut. So würde ich es umschreiben.
Da hat sie
Nein,
sehr genau die Toilettenschüssel angeschaut.
Ich habe früher mal zu Tina gesagt, sie darf das hochladen, wenn ich 50.000 Follower dadurch bekomme. Darüber sind wir sehr lange hinaus. Wird aber nicht passieren, denn ich bin der kompetente Part in diesem Podcast. Wird man nicht vergessen. Ja?
Ich bin der fragende Part. Damit sind die Rollen geklärt.
Ihr merkt, wir bringen auf jeden Fall ein bisschen Humor mit hier rein, denn so.
Also ich, Sally, weniger.
So sieht unser Leben sonst zu Hause eigentlich auch aus. Tina und ich, wir sehen uns ja wirklich fast jeden Tag. Und Tina war jetzt gerade eine Woche im Urlaub und ich habe sie auch jeden Tag gefragt, wie sehr sie mich vermisst hat. Du hast mich schon vermisst, komm.
Nee, also im Urlaub weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, Sally hat mir halt, also man kann sie auch nicht vergessen im Urlaub, weil sie ungefähr 10-mal am Tag schreibt und irgendwelche Arbeitsaufträge reinschickt.
Genau, das gehört dazu. Wir sind ja nicht nur Freundinnen, sondern auch Arbeitskolleginnen. So Leute, aber wir fangen jetzt an hier mit im Prinzip clever. Es gibt jedes Mal ein Oberthema. Dieses Mal reden wir darüber, ob
Heiraten eigentlich noch 2024 ist, welche Vor- und Nachteile Heiraten hat. Und Sally, wann du eigentlich mal heiratest.
Ach so, das ist das Thema. Ich dachte, wir machen hier nur die Facts.
Sag mal, müssen wir uns noch kurz vorstellen? Eigentlich nicht, oder?
Doch, ganz kurz.
Ja? Ganz kurz. Okay, Sally, ich stell dich vor. Sally ist Podcasterin, Moderatorin, Autorin, Journalistin, Politikprofi, Freundin, Alibi-Tante für meine Kinder und eine wundervolle Reisebegleitung.
Weil wir immer zusammen in Urlaub fahren, jedes Jahr wieder. Ich möchte ganz kurz erzählen, dass Tina das alles abgelesen hat.
Ja, kann ich ja nicht für, dass du so viele Punkte hast, meine Güte. Weißt du, ich habe 2 sehr überschaubare Punkte und du 500 Trilliarden 76.
Schauen wir mal, wie überschaubar das bei dir ist. Mhm. Tina Rute, haben wir unser Alter gesagt gerade?
Du bist 32.
Das stimmt nicht.
Nein. Ich dachte, das war richtig. Oh Gott, ich weiß noch nicht mal, wie alt mein Ehemann ist. Ich kann mir sowas nicht merken.
Ich bin 33. Wenn ich dich jetzt frage, wann ich Geburtstag habe, kannst du auch nicht, ne? Ich
glaube nicht mal 10 Monate, ehrlich gesagt.
Und schon ist der Podcast vorbei.
Also, so tiefe Freundinnen sind wir. Aber ich schwöre, das hat nichts mit meiner Liebe zu tun. Ich bin da wirklich, ich kann mir so vieles merken. Aber Geburtstage und Zahlen bin ich raus.
Tina Rute, 34 Jahre alt, noch? Influencerin, Autorin und ich finde, dass du eine Sache sehr gut kannst, die ich sehr an dir schätze als Freundin, denn du hast immer eine sehr starke Meinung, du stehst zu dir, du weißt, was du willst und du kannst das kommunizieren und du kannst deswegen auch die besten Ratschläge erteilen, die ich jemals bekommen habe. Ich rufe Tina wirklich wegen sehr vielen Kleinigkeiten an und frage sie, was ich machen soll. Bislang ist sie auch noch nie genervt gewesen, also das ist der Unterschied zwischen uns.
Doch, kannst du dich noch an den Streit auf Ibiza erinnern?
Okay.
Letztes Jahr. Wow.
Gut. Das ist unser
einziger Streit. Unsere Freundschaft aus. Aber darüber reden wir ein andermal.
Genau. Das ist der Spannungsbogen für diesen Podcast. So, wir haben uns vorgestellt, ein bisschen auf jeden Fall, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier so zu tun habt, für die, die vielleicht uns noch nicht kennen. Aber jetzt starten wir rein. Es gibt mehrere Rubriken in diesem Podcast. Und bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, kommt
Erkenntnis der Woche.
Wenn ich Single werde, werde ich auswandern.
Ja, wohin?
Nach Holland. Also in die Niederlande. Nicht bevor wir wieder 500 Millionen...
Niederlande und du würdest Holland. Also dich ins Auto setzen und drei Stunden fahren, um über die Grenze zu kommen. Wow, und dann, Tina.
Und dann würde ich mir Bumble und Tinder runterladen. Und oh mein Gott, ich komme ja gerade frisch aus dem Hollandurlaub her. Und diese Menschen da sind so hübsch. Die sind so hübsch. Und die Männer sind so attraktiv, aber auch die Frauen. Und wir haben dort einen Holländer kennengelernt, der Bumble hat. Und
jetzt kommen die spicy Details. Oder?
Und der hat, also er ist auch sehr attraktiv, muss man sagen. Und er hat einen Bumble-Account und hat uns zwei Dates gezeigt, mit denen er gerade schreibt. Und ich dachte mir, okay, ist das jetzt KI? Diese Bilder oder sind die echten? Hat er mir aber ein paar weitere Bilder gezeigt und die waren wirklich echt und die Frauen waren so hübsch. Und das sind so viele hübsche Menschen dort und ich glaube, da wäre ich gut als Single aufgehoben.
Also wenn du dich mal scheiden lässt, das passt ja zum Thema, dann wanderst du sehr abenteuerlustig
nach Holland aus.
Sehr cool, aber es geht auch um innere Werte, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wollen wir nochmal kurz klarstellen.
Aber darüber reden wir nicht mehr. Also ich meine, ganz ehrlich, Sally, wir müssen wirklich ehrlich sein, ich weiß, ne, das Aussehen ist am Ende nicht entscheidend, aber du entscheidest in so vielen Situationen erstmal aufgrund der Optik.
So funktionieren diese Dating-Apps, muss man ja sagen.
Ja.
Ne? Aber also auch das so bei vielen ich ja nicht anderen nach, Dingen. Also ich habe das ehrlicherweise, als ich mit Jörg zusammengekommen bin,
da gab es noch gar kein Internet.
So ungefähr. Jedenfalls gab es noch kein Tinder. Und darum mache ich das ja super gerne bei Freunden. Aber darüber reden wir auch in einer anderen Folge. Das müssen wir uns auch sparen.
Single-Freundinnen.
Ich liebe es zu Tindern bei anderen.
Ich liebe es auch sehr. Und dann ganz kurz zweifle ich dann noch an meiner Ehe, muss ich sagen. Wenn ich dann Tinder, denke ich mir so, oh, das will ich auch.
Und damit sind wir beim Hauptthema.
Wie aktuell ist heiraten eigentlich noch? Sally. Bis dass der Tod uns scheidet. Also ich würde behaupten, dass unsere Freundschaft so lange hält. Ich würde nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass meine Ehe auch so lange hält, obwohl wir uns ja eigentlich dieses Versprechen gegeben haben. Und jetzt, bevor jetzt hier in allen Gossip-Foren was rumgeht.
Ich gucke auch schon ganz schockiert.
Ja, deine Augen sind weit aufgerissen. Nee, also Ralf und ich haben eine wirklich super, super tolle Ehe, aber ich glaube nicht an das Konstrukt Ehe ein Leben lang, bis dass der Tod uns scheidet. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, also auch für Monogamie.
Okay, das Thema Ehe beschäftigt mich ja sehr stark. Du hast mich ja auch eben gefragt, wann ich endlich heirate. Das ist ja eigentlich der Grund, warum du diese Folge mit mir machen wolltest, damit ich mal was dazu sage.
Ja, weil ich möchte ganz kurz mal einmal was reinschmeißen. Und zwar, eigentlich heiraten Leute im Durchschnitt so mit 32 Jahren. Ja, du bist jetzt 33,
das
wie ich eben gerade gelernt
Minuten.
Habe. Also wann findet die Party statt?
Ja, und damit bist du damit genau in meinem Gewissenskonflikt. Wenn du mich jetzt, du hast mich gefragt, ich würde gerne heiraten, aber eigentlich möchte ich das nur aus genau zwei Gründen. Ich möchte eine Party.
Das können wir auch anders regeln.
Und ich möchte, dass Jörg und ich Verantwortung füreinander übernehmen.
Finde ich gut.
Ja. So, das sind meine zwei Gründe. Und dann hört es aber eigentlich auch schon auf. Weil in meinem Kopf, und ich bin ja relativ feministisch, wie du weißt, so ist ja eigentlich auch mein Job geprägt als Journalistin. Und wenn ich mir so überlege, wie Ehe eigentlich entstanden ist oder was Ehe eigentlich alles bedeutet, dann muss ich sagen, macht mir das doch ganz oft Bauchweh. Also wenn ich mir vorstelle, dass eine Ehe früher geschlossen worden ist und Frauen dann die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchten, um ein Bankkonto zu eröffnen oder arbeiten zu gehen. Oder, und das musst du dir vorstellen, bis in die 90er Jahre war Vergewaltigung in der Ehe auch noch legal. Also solche Sachen alles. Und da denke ich mir, nein, ich möchte bei diesem System nicht mitmachen.
Wobei das System natürlich schon, also die Frage ist ja, welcher Teil von dem System ist vorgegeben und welchen beeinflusst die Gesellschaft, ja? Und also die Vergewaltigung in der Ehe, das ist ja nicht mehr aktuell. Und dass ich ein eigenes Bankkonto eröffnen darf, ist ja auch gegeben. Und mein Mann muss mir nicht mehr erlauben, ob ich arbeiten gehen kann, ja? Aber die Frage ist natürlich, also ich finde, das eine muss man von dem anderen separieren und betrachten, ja? Also das heißt, was wird jetzt vorgeschrieben, was die Ehe offiziell darf oder mit sich bringt, ja, also gesetzlich, sagen wir jetzt mal Thema Steuervorteile und so. Und dann aber auch, wie prägt die Gesellschaft das Thema Ehe?
Und ich würde sagen, du hast ein paar Facts schon genannt, aber jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik.
Die Facts.
400.000 Ehen jährlich werden geschlossen, Tina. Und die meisten Eheschließungen, die enden
mit einer Scheidung.
Nein, nicht ganz. Mit dem Tod. Sie enden immer noch mit dem Tod. Und du hast gerade schon das Heiratsalter genannt.
Also in Deutschland, also das durchschnittliche Heiratsalter in Deutschland liegt bei etwa 32 Jahren für Frauen und bei etwa 35 Jahren bei Männern. Also Sally, du bist da schon ein bisschen im Rückstand und man muss sagen, Jörgi eventuell auch.
Jörgi noch ein bisschen mehr.
Jörgi noch ein bisschen mehr. Gleichzeitig.
Ist ja auch nur der Durchschnitt. Der berechnet sich ja von.
Von bis.
Von bis. So, ne?
Ja, ja.
Landet man in der Mitte. Also nehme ich nicht an, dein Argument.
Also darüber, hast du eine Zahl, wie lange das Durchschnitts. Wie lange man durchschnittlich verheiratet ist?
Ja, da gehen wir ja dann auf die Scheidung ein. Also 2022 waren 49% der Erwachsenen verheiratet. Bei den 65- bis 69-Jährigen waren es 68%, also viel mehr. Und die Scheidungsrate 2022 betrug 35%.
Also jede dritte Ehe wird geschieden.
Das hast du schnell gerechnet, das stimmt.
Ja, ich bin ganz gute Mathe.
Das sind 140.000 Ehen jährlich. Das habe ich nicht gerechnet, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber das ist ganz schön viel. Und die durchschnittliche Ehedauer, und damit sind wir bei deinem Punkt, den du eben schon erwähnt hast, denn du hast eben gesagt, wie lange du noch mit Ralf verheiratet bist. Das ist der schlechte Humor von Tina, muss man dazu sagen. Vielleicht ein bisschen weit, aber vielleicht auch ein bisschen Humor. 15 Jahre. Wie viele Jahre hast du dann noch?
5. Also wir haben dieses Jahr 10-Jähriges. Und dann haben Ralf und ich noch 5 Jahre. Dann sind die Kinder mitten in der Pubertät. Ich finde, das ist ein guter Zeitraum, um sich scheiden zu lassen. Dann wäre ich dann einfach nur noch Wochenendmama. Dann können die Kinder bei Ralfi bleiben. Und ich würde dann nur noch das Wochenende durchrocken. Ich gehe dann während der Woche nach Holland, genau. Und dann komme ich am Wochenende wieder und gehe dann mit meinen Kindern feiern. Weil dann bin ich ja Single und schleuse die mit in die Discos rein.
In 5 Jahren sind deine Kinder 12, Tina.
Ja, das wird ja auch.
Okay. Gehen wir mal zurück von Tinas Gedankenkonstrukt, das mir ein ganz bisschen Sorge macht. Das sind die Facts gewesen zur Ehe. Aber wenn wir uns das Konstrukt nochmal anschauen, ich habe ja so ein bisschen gerade gesagt, wo das herkommt, wie traditionell Ehen sind. Eine Ehe ist auch im Grundgesetz geschützt und zwar mit Artikel 6. Das bedeutet, dass die Ehe an sich die klassische Konstellation von dem Gesetzgeber ist und heute vielleicht nicht mehr so den ganz großen Stellenwert hat wie früher, aber es gibt immer noch bestimmte Privilegien, von denen hast du gerade schon gesprochen. Es gibt steuerliche Ersparnisse, man kann einen Ehevertrag aufsetzen, wenn man will, sonst lebt man in einer Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, dass alles, was man in der Ehe erwirtschaftet hat, am Ende hälftig aufgeteilt wird. Und diese Aufteilung ist auch maßgeblich für die Altersvorsorge. Richtig. Hast du sowas? Also habt ihr Zugewinngemeinschaft?
Oder? Wir haben den Ehevertrag und haben das dann aber noch weiter ein bisschen genauer unterschieden, weil wir natürlich 2 Firmen haben oder beziehungsweise selbstständig sind und da muss man so ein bisschen gucken, okay, ne, welche Gelder sind wirklich vorhanden und welche nicht. Also als Beispiel jetzt zum Beispiel, Ralf ist ja Cartoonist, der zeichnet Comics und Cartoons und dann wäre es so, dass sozusagen jedes einzelne Original geschätzt werden würde und sagen wir mal, jedes einzelne Original von ihm wird auf 500 € geschätzt. Und er hat einen ganzen Schrank voller Originale, dann ist das ja ein Wert, der aber faktisch gar nicht da ist an Geld. Und das mussten wir natürlich klären. Aber genau, also wir haben trotzdem steuerliche Vorteile. Ralf könnte mir zum Beispiel, wenn er sehr, sehr nett wäre, einfach 500.000 € schenken, ohne dass wir irgendeine Steuer darauf zahlen müssten. Wenn wir dieses Geld hätten.
Wer hat so viel Geld?
Aber ich meine auch, also wir reden auch über 10.000 Euro oder so.
Die meisten
so, ja?
Menschen erben nur so viel, das muss ich auch dazu sagen. Habe ich auch gestern im The Guardian gelesen, dass die meisten reichen Menschen heute geerbt haben und das nicht selbst erwirtschaftet haben.
Ja, darüber redet Ralf.
Kleiner Side-Fact.
Ja, finde ich ganz interessant.
Ja. Mhm.
Weil es gibt ja auch manche Länder, wo du gar nichts erben kannst, ja, beziehungsweise wo du nur bis zu einem gewissen Satz was erben kannst und der Rest wird verteilt.
Ach, ja. Wo denn?
Weiß ich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade Scheiße erzähle, aber das wird ja diskutiert, mit welchem Recht man so viel Geld erben darf.
Genau, das ist ein Steuerthema, ne? Das ja. ist eine Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, dass die höher sein muss.
Ah, okay, jetzt werden wir, aber jetzt Schluss mit Steuern. Auf jeden Fall, man hat natürlich einige Vorteile. Wenn wir verheiratet sind oder wenn du nicht verheiratet bist, also in eurem Falle zum Beispiel, und ihr Kinder kriegt, muss Jörg halt einfach die Vaterschaft anerkennen, wo ich so denke, wie bescheuert ist das?
Also man kann schon sagen, vor dem Gesetz und hier in der Gesellschaft ist das Leben eventuell einfacher, wenn man verheiratet ist.
Wird aber schwierig, wenn man sich scheiden lassen möchte.
Genau. Und was mich auch echt beschäftigt, ist, dass Heiraten in dieser, ich übernehme jetzt natürlich gerade sehr stark diese Seite, in mir drin will ich natürlich, also ist, finde ich das alles auch romantisch, aber das bedeutet zum Beispiel...
Warte, 2 Stunden später, ja. Sally hat einen Heiratsantrag und freut sich des Todes.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind beide heterosexuell, aber für queere Menschen bedeutet das zum Beispiel, dass sie nur Kinder oder eine Familie gründen können, wenn sie geheiratet haben. Mhm. Aber auch, und da haben wir auch eine Menge Freundinnen von im Freundeskreis, die geheiratet haben, damit die Kinderwunschbehandlung zur Hälfte von der Krankenkasse übernommen werden. Mhm. Also da gibt es auch verschiedene Regeln, aber das ist einfach auch sowas, wo ich mir denke, das ist irgendwie so ein bisschen hinterm Mond. Es ist auch so deutsch. Ganz vieles davon ist sehr, sehr deutsch, finde ich.
Und wenn deswegen wir, lass uns nach Holland auswandern.
Auch in Holland ist das Leben auch nicht viel freier, aber es gibt ein Land, in dem man etwas machen kann. Weißt du schon, was ich sagen will?
In Frankreich. Ich habe mich natürlich auch perfekt hier für diese Folge vorbereitet und ein wenig Google angeschmissen. Mhm. Und genau, in Frankreich gibt es nämlich den Pax. Das ist sozusagen die Eheleid und Pax bedeutet...
Ja, jetzt, warte, stopp, alle ganz gespannt zuhören, wie du es auf Französisch aussprichst.
Pacte civil de solidarité.
1+. Keine Ahnung, ich bin noch viel schlechter als sowas.
Genau, und das ist die Eheleid. Und die wurde ganz ursprünglich mal für homosexuelle Paare sozusagen angelegt, dieses Konstrukt oder dieser Vertrag. Und die damals noch nicht heiraten durften. Spoiler, mittlerweile dürfen auch in Frankreich gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Und was bedeutet das, Sally? Willst du uns das mal erklären?
Genau, das Verpaxen ist nämlich total leicht. Das dauert nur 5 Minuten. Man setzt einen Vertrag auf von den Sachen, die man drin haben möchte. Also für was möchte man gegenseitig Verantwortung übernehmen? Ist es irgendwie für die Kinder? Ist es für rechtliche andere Sachen, für Konten? Für wenn du im Krankenhaus liegst und dein verpaxter Mensch soll Auskunft erhalten? Alles das, was ja ohne Heirat theoretisch in Deutschland alles nicht möglich ist. Wenn du einfach nur sagst, ja, ich bin der Freund, ich würde gerne wissen, wie es meiner Freundin geht, ist schwierig. Das alles kannst du darin regeln. Es dauert nur 5 Minuten, du gehst mit diesem Vertrag zum Standesamt, es gibt ein Formular dafür und dann bist du verpaxt. Hm. Und jetzt kommt's, Tina, das steht im Koalitionsvertrag, dass ein Verpaxen auch in Deutschland möglich sein soll.
Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das wahrscheinlich nicht oberste Priorität ist in den aktuellen Zeiten, sondern wahrscheinlich, wie weit sind sie mit dem Thema?
Geht soweit. Mhm. Also man muss ja dazu sagen, da kann ich ja glänzen, ne?
Jetzt kommt Sallys Politikteil. Wir haben hier nämlich auch eine politische Bildung mit drin in dem Podcast, genau. Ja, der Mehrwert.
Also, der Koalitionsvertrag ist eine Absichtserklärung. Die Ampelparteien, die haben sich damals auf was geeinigt, wie sie zusammen regieren wollen und was sie dabei alles umsetzen möchten. Das ist aber nicht bindend, sondern nur, wir beabsichtigen, das zu tun. Und das bedeutet, das muss nicht passieren, kann aber. Es gibt natürlich jetzt auch einige Kräfte in dieser Ampelregierung, die bei manchen Sachen sagt, ach, wo haben wir so aufgeschrieben, sehen wir heute anders, zum Beispiel Thema Kindergrundsicherung. Mhm. Beim Verpaxen ist es nicht ganz so, aber Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat Anfang Februar ein Interview dazu gegeben und das ist im Beck Verlag erschienen. Und da sagt er, er plant eine Verantwortungsgemeinschaft. Das ist für ihn aber keine Eheleid. Das bedeutet, dass Menschen, zum Beispiel wir könnten das machen, wenn wir zum Beispiel die Kinder zusammen erziehen wollen würden, Emmy und Lilly. also ich finde, ich bin auch ein guter
Part. Der bessere Part als Ralf.
Das könnte man machen oder ältere Menschen, die alleine sind und Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Aber es ist eben keine Ehelei. Das bedeutet, man kann es nicht als Alternative zur Ehe nehmen. Mhm. Und das finde ich nicht richtig, mhm, weil das würde ich nämlich gerne machen. Ja. Weil ich glaube, dass das Konstrukt Ehe ein bisschen überholt ist und dass man Alternativen bieten kann. Aber das möchte er nicht. Und genau, es ist eine notariell beurkundete Verantwortungsgemeinschaft und die kann dann eine rechtssichere Grundlage schaffen, macht vieles einfacher, zum Beispiel Auskunftsrechts gegenüber Ärzten oder andere Vertretungsfragen, das, was wir gerade schon genannt haben. Ja, und da steht es gerade bei. Also wenn ich dir die Frage jetzt beantworten würde, wäre das meine allerliebste Wahl, mich verpacksen zu lassen. Mhm. Mit einer Party.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe gerade mitten bei Ikea, wenn du sagst, mich verpacksen zu lassen. Shelly ist verpackt.
Das ist ein schlechter Humor. Vor allem, wenn ihr sehen würdet, was ihr dann immer so für Handzeichen dazu macht.
Werbung.
Shelly, du kennst dich ja bei wirklich vielen Dingen viel besser aus als ich. Aber es gibt ein Thema, bei dem ich behaupten würde, dass ich mehr Ahnung habe als du. Hast du eine Ahnung, welches Thema es sein könnte?
Warte, ich rate, okay. Ja. Kindererziehung.
Oh ja, stimmt. Auch das, ja. Aber eins meiner Lieblingsthemen, und zwar das Thema Finanzen. Mm. Gibst du mir recht, dass ich da mehr
Ahnung habe? Ja, da gebe ich dir wirklich recht.
Aber es ist schwer, da den Überblick zu behalten. So einfach nur, wenn man auf seinen Kontoauszug guckt. Und dafür möchte ich dir ganz gerne einen Tipp geben von Freundin zu Freundin.
Ach, schön.
Ich habe damals eine Mega-App heruntergeladen und zwar Finanzguru als App. Die habe ich euch schon mal gezeigt, als wir mal essen waren.
Ja, ja, genau.
Da habe ich euch mal gezeigt, wie viel gebe ich eigentlich für Restaurantbesuche und so aus.
Ja, genau. Das hast du mir auf deinem Handy gezeigt. Mhm. Ja, Finanzguru, genau.
Genau. Damals war ich auf der Suche nach einer App, die dauerhaft kostenlos ist. Und weil sie ständig bei Finanzfluss, meinem Podcast des Vertrauens, wenn es ums Thema Investieren geht, empfohlen wurde, habe ich sie mir dann auch runtergeladen. In der App werden quasi alle Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Außerdem kannst du alle deine Konten verbinden, also egal ob dein Depot, dein Girokonto, deine Kreditkarte, und das wird dann alles richtig gut aufgelistet.
Mein altes Sparbuch.
Dein altes Sparbuch. Hast du noch eins?
Ja.
Oh Gott. Also, wenn ihr hier mit der Folge durch seid, ladet euch bitte die App herunter, Finanzguru. Als kleine Motivation für dich, Shelly, und auch für unsere HörerInnen, habe ich ein kleines Goodie. Mit dem Code Prinzip könnt ihr die Finanzguru Plus App 3 Monate lang gratis testen. Damit habt ihr den Zugang zu einer Vielzahl an weiteren tollen Funktionen, womit ihr eure Finanzen noch besser managen könnt. Ihr erhaltet intelligente Budgetvorschläge, die euch einen klaren Überblick über die Ausgabenkategorien wie zum Beispiel Lebensmittel, Shopping oder Tanken bietet. Nutze tiefgehende Analysen deines Kaufverhaltens, um zukünftige Veränderungen zu planen, und verfolge die Entwicklung deines Vermögens, Shelly, bequem über diese App. Und du brauchst dafür wirklich einfach nur die App herunterladen. Du kannst deine Konten danach verknüpfen. Unter dem Reiter Mehr gibst du dann den Gutscheincode Prinzip ein und dann kannst du Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos nutzen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch die Finanzguru App an sich mit den Grundeinstellungen kostenlos dauerhaft nutzen, aber habt halt mit der Finanzguru Plus Kategorie einfach nochmal einen zusätzlichen Mehrwert.
Den Link und den Code, ich sag ihn nochmal hier, Prinzip, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also halten wir fest, du würdest gerne verpackst werden und ich muss sagen, ich finde unsere Ehe total super, aber wir haben natürlich auch mal bei unseren Freunden rumgehört und gefragt, was sie so zum Thema Ehe und Heiraten zu sagen haben. Und Shelly, du hast ein paar Sprachnachrichten gesammelt.
Ich habe ein paar Sprachnachrichten gesammelt, genau. Und wir starten jetzt mal mit Maria Popov.
Hallo Tina und Shelly. In mir schlagen irgendwie zwei Herzen. Zum einen ist da eine Seite, die sieht die Ehe als was ganz unromantisches und ganz pragmatisch. Ich bin eine queere Frau. Ich muss heiraten eigentlich, damit eine Familienplanung irgendwie gut läuft, so kurz gesagt. Und ein anderer Teil in mir kennt mich aber auch, ne? Wenn ich so richtig verliebt bin, also schon so über die Verknalltheitsphase hinaus in einer sicheren Beziehung, dann kommt da auf jeden Fall mein Gedanke, wow, was würde ich denn tragen? Wäre es ein weißer Jumpsuit? Wäre es ein weißes Kleid? Wäre es ein beigefarbener Smoking? So denke ich dann schon auf einmal und stelle mir das irgendwie vor, dass das schön ist. Ich glaube aber einfach, weil das heteronormative Gedanken sind, von denen ich dann so denke, boah, wäre schön auch toll, wenn ich das erfüllen könnte.
Also ich sehe Maria auf jeden Fall in einem weißen Jumpsuit. Das ja. würde ihr so gut stehen.
Ja, das finde ich auch.
Ja. Aber interessant ist auch hier wieder die Party im Vordergrund, richtig? Also wie bei dir und wie bei sehr vielen anderen auch. Es geht oft um die Party. Also ich glaube, um dieses romantische, wir lassen uns jetzt feiern in weiß und machen eine richtig fette Party. Das können wir auch ohne Verpacken und Hochzeit machen.
Das ist wahr, das können wir wirklich machen. Das macht ihr doch auch jedes Jahr, oder?
Ja, eigentlich ja. Also immer dann, wenn Jahre gut laufen. Letztes Jahr und dieses Jahr haben wir es nicht gemacht. Da wisst ihr, wie es finanziell bei uns aussieht. Nein, aber tatsächlich, eigentlich machen wir immer ein Sommerfest. Was aber ehrlicherweise auch fast so teuer ist, wie es heiraten. Also weil es geht am Ende ja auch um die Party, ja. Und wir haben da oft irgendwie so 80, 90 Leute eingeladen. Und genau, das kannst du auch ohne heiraten machen. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir es nicht jetzt sogar dieses Jahr eigentlich machen wollten zum 10-Jährigen, dass wir sozusagen eine kleine Hochzeit
wieder machen. Ich bin doch Traurednerin.
Du bist Traurednerin, ja, aber trotzdem, also wenn du uns die Party bezahlen würdest, würden wir das wohl machen.
Okay. Danke, Maria, für deine Sichtweise. Die fand ich sehr, sehr wichtig und sehr spannend. Und ich habe noch eine eingesammelt, und zwar von meiner lieben Freundin und auch
unserer Freundin
und aktivistischen Kollegin Cordelia. Denn Cordelia ist auch sehr feministisch und darum hat mich das bei ihr auch nochmal besonders interessiert, warum sie geheiratet hat.
Hallo ihr beiden. Also ich habe geheiratet, obwohl eigentlich ziemlich viel gegen die Ehe spricht. In meinem individuellen Fall stellt die Ehe für mich als Frau kein Problem dar und gleichzeitig ist die Ehe einfach eine mächtige kulturelle Norm und kann Frauen dann benachteiligen, wenn sie mit unterschiedlichen Machtverhältnissen in die Ehe einsteigen oder Care-Arbeit ungerecht verteilen. Ich glaube auch eigentlich gar nicht daran, dass Menschen dafür gemacht sind, ein Leben lang monogam zu leben. Und diese Sehnsucht nach der Ehe, die wir schon als Mädchen, als kleine Mädchen durch diverse Märchen eingebläut bekommen, ist schon problematisch. Und ich denke, dass dieser Aspekt auch bei mir ein Grund war, warum ich später unbedingt heiraten wollte. Aber es gab noch andere Gründe. Und zwar finde ich es in einer Ära der Unverbindlichkeit und des durch die Gegend hindern total schön, sich füreinander zu entscheiden und zu committen und zueinander Ja zu sagen. Und die Party, auf die hatte ich auch wahnsinnig Lust. Ich wusste, dass es einfach nie wieder die Gelegenheit geben würde, mit all meinen Lieben aus unterschiedlichen Lebensphasen zu feiern. Und wir haben wirklich alles mitgenommen. Polterabend, Standesamt, Junggesellenabschied, Hochzeitsparty. Es war einfach ein Sommer voller Liebe und Party mit den tollsten Menschen. Und das hat unsere Familie nochmal ganz neu zusammengebracht. Und das würde ich jederzeit wieder so machen. Und ja, ich finde, man kann die Ehe heute durchaus kritisch betrachten und man kann dann trotzdem heiraten. Und nur, dass wir uns scheiden lassen, an die Optionen mag ich lieber nicht denken, denn ich habe gehört, das macht dann so gar keinen Spaß.
Also ich muss sagen, das, was Cordelia gesagt hat, das würde ich genau so gerne sagen wollen, wenn ich sprachlich so gewandt wäre wie sie. Cordelia, ich würde es 1:1 so übernehmen. Ich finde es ganz interessant, wie sie es nochmal so ein bisschen aufgedröselt hat und es geht ja am Ende geht's immer so ein bisschen um die individuelle Entscheidung, ja, wofür will ich heiraten, warum will ich heiraten, und ich kann auch total die Leute verstehen, die nur heiraten, weil es steuerliche Vorteile hat, weil ganz ehrlich, das nimmst du dann halt mit.
Ja, das stimmt. Ich glaube, jeder muss das für sich wirklich ganz individuell entscheiden und sagen, okay, ich heirate aus dem und dem Grund. So, bei mir ist es die Party, habe ich schon gesagt. Und der Moment irgendwie auch, ja. Und die Verantwortung. Also es sind doch dann drei Gründe. Mhm. Ich habe aber noch eine Person gefragt, weil jetzt habe ich nur Frauen gefragt, aber dachte mir, okay, holen wir doch mal eine männliche Perspektive rein von meinem Kollegen und auch lieben Freund Daniel Bröckehoff, denn Daniel hat schon das zweite Mal geheiratet.
Meine Eltern waren ganz lange nicht verheiratet und ich dachte immer, das ist was für Spießer. Aber tatsächlich, finde ich, macht es mittlerweile Sinn. Und es ist was Schönes, weil du hast eine Party, wo du mit allen feiern kannst. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Bei meiner zweiten Ehe mittlerweile, weil wir in einer Pandemie geheiratet haben. Aber es ist was Romantisches. Du versprichst einander was. Das ist ja auch was Schönes, wo man sich festhalten kann. Es hat steuerliche Vorteile, was natürlich ein bisschen fies ist, wie ich finde. Man ist abgesichert, was ja aber auch vielleicht bald anders geht. Und es wird einem nicht so leicht gemacht, alles hinzuschmeißen. Weil man hat halt einander vor dem Gesetz Dinge versprochen. Und das ist echt schwer, das wieder aufzulösen. Das macht auch keinen Spaß, vor einem Richter sagen zu müssen, nee, die Ehe ist gescheitert. Also da überlegt man sich das echt dreimal, ob man diesen Weg geht.
Und da muss ich Daniel tatsächlich auch recht geben. Diese Verbundenheit, und das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, boah, ich möchte super gerne Ralfi heiraten, weil das auch einfach nochmal so einen offizielleren Background hat. Also wenn ich sage, das ist mein Mann und nicht sage, das ist mein Freund, weil wir haben natürlich einen großen Altersunterschied, 17 Jahre liegen zwischen Ralf und mir. Und ich finde es immer schöner, oder es ist ein bisschen, es fühlt sich für mich offizieller an, dass ich sage, das ist mein Ehemann.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen.
Wir haben aber nicht nur unsere Freunde gefragt, was sie vom Thema Ehe halten, sondern wir haben auch unsere Communities gefragt, also euch, was ihr denn anders machen würdet, wenn ihr nochmal heiraten würdet.
Die Community.
Und da haben wir mal die Top 5 rausgesucht, die ihr uns so genannt habt. Auf Platz 1 war lustigerweise, ich würde einen anderen Mann heiraten.
Okay, da sind wir wieder beim Thema Scheidung.
Da haben wir unsere geschiedene Community auf jeden Fall mit erreicht. Ich musste sehr lachen, als ich das so oft gelesen habe, aber macht Sinn, ja. Das war auf Platz 1. Auf Platz 2 war keinen Junggesellenabschied.
Oh mein Gott. Ich möchte, also das kannst du
dir. Du möchtest einen haben?
Nein,
ja. Ich bin schon dabei, diesen Bauchladen zu basteln.
Keinen Fall. Wenn ich dir eins mit oder egal, also ich, nein. Jedes Mal, wenn ich diese Gruppen.
Wir haben einfach nur Mitleid, oder?
Ja, die haben auch nie gute Laune. Nein. Also ich habe noch nie so eine Gruppe gesehen. Meistens trotten die dann da so lang und keiner hat
so
Bock.
Schluff.
Und haben irgendeinen, also. Wenn ihr das gemacht habt und das schön fandet, ist das natürlich super fein. Jeder muss das machen, wie er will. Aber Tina, ich will es bitte nicht.
Auf gar keinen
nicht.
Fall. Ich verstehe den Sinn auch nicht dahinter. Erstmal sieht man meistens scheiße aus dabei. Ja, du kriegst irgendwie so ein Tütü um oder eine Prinzessin-Krone auf. Und dann kaufen deine Freundinnen Zeug, was du dann wieder peinlich neu verkaufen musst. Meine Güte, schmeißt dieses Geld in den Topf und geht davon saufen, geht feiern, fahrt nach Holland. Schaut euch ein letztes Mal die hübschen Männer an. Aber mach das nicht. Wenn du eine gute Freundin bist, machst du nicht so einen Junggesellenabschied.
Ja, wenn sie, außer sie will es, ne? Aber ja. Ich hätte gedacht, so eine Party vor der Party.
Mhm.
Ne? Also ich glaube, das ist das, was Cordelia auch mit Polterabend meinte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das in jeder Region so gibt. Aber hier gibt es das ja auch. Ehrlicherweise war ich aber noch nie auf einem. Weil
soll ich dir mal was sagen? Ich bin nie auf Hochzeiten.
Ja, das.
Also ich bin nie eingeladen. Was läuft da schief? Also deswegen kann ich auch nicht sagen, ich war noch nie auf dem Polterabend, aber ich war auch selten auf einer Hochzeit.
Vielleicht,
man sucht, weil pass auf, der dritte Punkt ist, was würde man anders machen, ist nämlich das meistgenannteste, nur Gäste einladen, die man wirklich mag.
Und da sind wir schon bei dem Punkt, Tina.
Nee.
Darum willst du auch so unbedingt, dass ich heirate.
Ja, du bist die Einzige, wo ich mich drauf verlassen kann, dass ich wirklich eingeladen werde.
Ja, das denkst du jetzt noch.
Ja. Nee, tatsächlich wurde das ganz, ganz oft genannt. Also wirklich nur Gäste einladen. Also und das höre ich super, super oft. Und ich muss sagen, wir haben das gemacht. Es gab nur bei uns eine Person, die ich persönlich nicht eingeladen hätte, die wir aber eingeladen haben. Und ich muss sagen, unsere Hochzeit war wirklich total toll und total super. Aber das ist bei mir hängen geblieben, dass diese eine Person da war, die etwas gemacht hat, wo ich gesagt habe, ich möchte es auf gar keinen Fall, dass auf unserer Hochzeit Spiele passieren, ja. Und diese eine Person hat einfach, und ich denke mir, also ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, ja, aber ich denke mir so, warum haben wir diesen Menschen eingeladen und ich bereue es, ja. Und ich glaube, gleichzeitig ist es so, wenn ihr heiratet, ladet wirklich, es ist euer Fest. Warum sollt ihr unnötig Geld ausgeben für Menschen, die ihr eigentlich gar nicht mögt oder eigentlich gar nicht dabei haben wollt, wie
Tante Jutta,
ja, oder Onkel Werner, den ihr 5 Jahre lang nicht gesehen habt. Meine Güte, der wird auch an dieser Hochzeit nicht fehlen, ja.
Kleine Nachricht an Onkel Werner von Jörg, wir laden dich natürlich ein.
Gibt's wirklich einen Onkel Werner? Nicht dein Ernst?
Du warst damit nicht gemeint.
An vierter Stelle war...
Nee, warte mal, ich möchte da ganz kurz auch noch was dazu sagen, weil ich finde diesen Punkt, ich finde, das ist der wichtigste von allen. Denn man gibt sehr viel Geld aus. Hm. Wir haben noch nicht darüber geredet, wie teuer so eine Hochzeit eigentlich sein kann. Ich meine, das ist auch individuell, aber in den meisten Fällen ist das viel zu viel Geld.
Ja.
Und ich glaube... Und
was man schenkt. Wie viel Geld.
Ja. Genau, das auch. Aber dass man auch in der Familie schaut, wen möchtest du davon einladen? Es ist deine Feier, das ist dein Wohnzimmer, du lädst bitte nur den ein, den du möchtest.
Mhm, finde ich gut, ja. Genau, dann bevor wir da weitermachen, der vierte Punkt wäre, nicht so viel Geld ausgeben. Das wurde ganz oft von der Community genannt. Was würdest du anders machen? Nicht so viel Geld ausgeben. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
Wie viel kostet denn so eine Hochzeit?
Was schätzt du? Im Durchschnitt.
Also es kommt ja darauf an, was man macht, ne? Also ich würde sagen, im Durchschnitt kostet so ein Kleid, wenn du ein weißes Kleid haben willst und es neu sein soll, nicht gebraucht, Ja, wahrscheinlich lachen jetzt alle, die sich das anhören und das schon mal gekauft haben. Habe ich auch noch eine Story zu, die ich dir gleich erzählen muss. Ja. 500 Euro?
Für den viel mehr, Sally.
Echt?
1500 oder so. Also ich war noch nie in einem Brautladen, aber
ich schon.
Ja, das musst du gleich erzählen. Ja.
Pass auf, aber wir rechnen einmal zusammen. Also viel mehr. Okay, dann sagen wir 800 Euro.
Nein, 1500 Euro.
Wer gibt denn so viel Geld für ein Kleid aus?
Ohne Scheiß,
und danach
ganz viele.
Fressen die Motten das im Kleiderschrank.
Ja, korrekt.
Okay, also wenn ihr mehr Geld für ein Kleid ausgeben wollt, dann Location mit Essen, Getränken, DJ. Wahrscheinlich Band nicht, Band ist zu teuer, DJ. Ein bisschen Deko. Und dann hast du den Grundstock für eine Hochzeit doch schon, oder?
Hm, was schätze?
10.000.
Da liegst du gar nicht so falsch mit, also im Durchschnitt. Und wie gesagt, wir haben gesagt,
es ist... Und alles ist, wird teurer, wir haben eine Inflation, also...
Aber es sind so zwischen 10.000 bis 20.000 Euro im Durchschnitt. Aber
kannst
es geht
einen Kleinwagen kaufen.
Es geht natürlich auch drunter und es geht natürlich aber auch drüber. Aber bei uns passt das ganz gut hin. Ich glaube, damals, vor 10 Jahren, haben Ralf und ich 13.000 Euro für die Hochzeit bezahlt. Aber ich glaube, wir haben damals auf 10.000 Euro eingenommen. Also das war dann, das darf man ja nicht vergessen. Und da sind wir beim Punkt, okay, wie viel verschenkt man eigentlich?
Ja. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen, weil ich auf einer Hochzeit war und ich mir unsicher war. Ich bin mir jedes Mal unsicher, muss ich gestehen. Weil also die Parameter, die wir dann so ein bisschen herausgestellt haben, waren ja, was ist das für eine Location? Ist es vielleicht zu Hause? Und wie funktioniert, also ne, diese ganzen Parameter, die man da irgendwie benutzen kann. Aber gibt es einen Grundwert, den man schenkt? Also man muss auch das Geld haben und ne, das gehört auch dazu.
Genau.
Ne, wenn man wenig verdient, kann man natürlich auch weniger geben. Das ist ja ganz klar. Du musst das ja haben. Also,
Also ich glaube, pro Person, ich habe immer so Zahlen im Kopf, die mir dann reinschießen. Das ist so oft meine Intention, meine erste. Und das ist so zwischen 50 und 100 Euro. Aber ich glaube, ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben 50 Euro auch schon damals, als wir noch Studentinnen waren, verschenkt.
Ja, und vielleicht sind wir ja so viel Geld?
Naja, da haben wir halt auch noch nicht so viel geheiratet. Und wie gesagt, du weißt, ich bin nie oft auf Hochzeiten eingeladen. Dann kann ich auch immer schon mal auf die Kacke hauen. Aber
bitte jetzt die Einladung in unsere Postfächer, Bettina.
Nee, tatsächlich. Und wenn wir uns überlegen, guck mal, wir gehen essen, ja, wie schnell sind wir da 50 Euro los? Und du musst ja gucken, also auch da müssen wir die Inflation mit einberechnen und sagen, okay, es soll sich ja so ungefähr decken mit dem fürs Brautpaar. Also ich glaube, mir schwebt da so eine Summe zwischen 50 und 100 Euro rein. Natürlich, wenn meine Brüder heiraten, dann ist das natürlich was ganz anderes nochmal, ja.
Okay, aber kann man sich auch immer noch melden.
Genau, hier noch ein kleines, also wer noch Single ist, aus der Umgebung kommt, mein Bruder Kai. Wie gesagt, ich würde bei der Hochzeit auch mehr als 100 Euro springen lassen, ich schwöre. Es würde sich also finanziell für euch lohnen.
So,
also zurück, 50 bis 100 Euro würde ich sagen.
So, und jetzt erzähle ich dir noch meine Geschichte kurz zum Ende aus diesem Brautladen.
Ja, ich habe auch noch nicht den fünften Punkt aufgezählt.
Ach so, ich erzähle sie dir trotzdem ganz kurz, die brennt mir unter den Nägeln. Also, erstmal finde ich Brautkleider viel zu teuer, um das nochmal zu sagen.
Weißt du, wie viel meins gekostet hat?
Das habe ich dich gar nicht gefragt, grad. Sag mal.
100. Ich habe mir einfach ein weißes Sommerkleid bei Zalando bestellt.
Ist auch mega gut, oder?
Mhm. Hat gereicht.
Ja. Ich war mal in so einem Brautladen-Geschäft und ich habe mir das sehr klischeehaft vorgestellt. Ich habe mir das vorgestellt, wir kriegen einen Sekt, alle weinen, sie findet das Brautkleid, wir fahren nach Hause, happy wife, happy life und so, diese typischen Sprüche. Wir sind reingekommen, es gab keinen Sekt. Pass auf, wir waren zu viert. Dann guckt mich die Verkäuferin mit riesigen Augen an und schreit mir quasi entgegen, sind Sie etwa die Braut?
Oh Gott.
Ich dachte so, warum? Ja, also so große Kleider haben wir nicht da. Und ich dachte mir so, und das hat mir, also ich fand das so heftig.
Wow.
Ich bin 1,83 groß, aber mir zu sagen, so große Kleider haben sie nicht da, vielleicht hätte ich ja auch eins nur bis zum Knie genommen. Aber
oder wir hätten eins verlängert mit Kreppband unten. Bisschen Rüsche dran mit doppelseitigen Klebeband.
Okay, also jetzt hast du dich auf jeden Fall als Trauzeugin disqualifiziert. Aber diese Geschichte ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Und die wollte ich kurz erzählen. Wollte ich mich auch mal aufregen.
Ja, voll. So, aber dann, die wichtigste, habt ihr ein Brautkleid dann gefunden?
Wir haben eins gefunden.
Und gab es den Sekt dann?
Ja, dann,
noch?
Als wir bezahlt haben.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Ah, erstmal Geld fließen lassen. Ja, also der fünfte Punkt und der letzte, was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Da habe ich mich tatsächlich gewundert, war eine gute Fotografin oder einen guten Fotografen auswählen. Das liegt einigen am Herzen, weil wohl anscheinend keine vernünftigen Bilder von der Hochzeit irgendwie da sind.
Ah, krass.
Und Und ich muss sagen, viele sind ja auch, hängen auch einfach super viel am Handy. Und ich finde das bei der letzten Hochzeit, wo ich dann mal eingeladen war, fand ich es ganz schön, die Ansage, hey, ihr braucht gar nicht so viele Bilder machen. Wir haben hier Fotografen, die laufen rum. Wir schicken euch nachher die Bilder. Ihr könnt eure Handys in den Taschen lassen, was ja einfach auch schön ist, dass man die Hochzeit beobachtet, nicht durch die Kamera, sondern mit dem eigenen Auge, was ja eigentlich auch eine total schöne Idee ist.
Das finde ich auch schön.
Ja.
So, wir fassen das nochmal zusammen. Die Party. Ich würde wegen der Party heiraten. Mhm. Ich finde, die Frage, sich zu stellen, man heiratet nicht heute mehr, um für immer zusammen zu bleiben. Man kann das, wenn man das möchte, aber lasst euch lieber scheiden, wenn ihr unglücklich seid. Es bringt keinem was, wenn man unglücklich eine Ehe zu Ende bringt bis zum
Tod.
Und wir
brauchen
verschwendete
das auch einfach
Lebenszeit.
Nicht mehr.
Nee, brauchen wir auch nicht mehr. Man macht es für sich selbst, nicht für andere. Das heißt, ladet nur Menschen ein, die ihr wirklich liebt. Kosten von der Hochzeit könnt ihr machen, wie ihr auch möchtet. Es muss nicht dieses Standardding sein. Darüber habe ich auch schon mal einen Artikel geschrieben im Things We Write Magazin. Dass ich ganz oft, also ich bin nämlich viel auf Hochzeiten, also ich bin ja nicht nur Traurednerin.
Damit will sie jetzt sagen, sie ist eine sehr gute Freundin. Sie wird häufig eingeladen auf Hochzeiten. Glückwunsch,
aber
Sally.
Aber es ist halt ganz oft relativ ähnlich. So. Und ihr müsst das nicht so machen. Ihr müsst keine Hochzeitstorte haben, wenn ihr sie nicht haben wollt. Ihr müsst keine Spiele spielen, wenn ihr das nicht machen wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach eine Gartenparty oder eine Bring-a-Bottle-Party feiern. Also darauf, wonach euch ist. Und bitte macht keinen Bauchladen, Junggesellenabschied. Nee, keiner will das heute mehr.
Weg. Ich würde auch sagen, als Fazit ist einfach, ich fände es total schön, wenn wir 2024 einfach eine Wahl haben, wie wir heiraten können. Nicht nur von der Location her oder wie groß die Party ist, sondern auch was so das ja, Rechtliche angeht. Also einfach wirklich, dass wir doch hoffen, dass der Koalitionsvertrag, der mal geschlossen wurde, wo ja die Eheleid dann doch erwähnt wurde, dass das vielleicht doch irgendwann kommt und wir da einfach drauf bauen können und selber uns aussuchen können, wie wollen wir heiraten, also auch gesetzlich. Also Sally, abschließend die Frage, möchtest du gerne heiraten, ja oder nein? 2 Stunden später. Sally hat einen Verlobungsring an der Hand.
Den Witz hast du eben schon mal gemacht. Lieber Jörg.
Jörg ist der Partner von Sally, der hasst uns wahrscheinlich jetzt schon den Podcast auch. Ich glaube, Sally will heiraten. Dieser Feminismus, der umhüllt diesen Wunsch noch, ja, also ihr innerlicher Feminismus, aber eigentlich tief im Kern
der ist
möchte.
Auch äußerlich.
Auch, ja, ja, tatsächlich. Aber Sally möchte eigentlich super gerne einen Antrag haben.
Ja, nein, also.
Doch, ja, sei ehrlich.
So müssen wir das jetzt nicht abschließen, das ist ja schrecklich. Dann denken alle, ich wäre tief traurig. Ich kann mir vorstellen, zu heiraten.
Wenn ihr diese Träne seht, die im Gesicht gerade entlangläuft.
Wo wir uns das jetzt alles nochmal irgendwie vor Augen geführt haben, finde ich, haben wir Pro und Contra und wissen, wo es herkommt und wissen, was wir vielleicht anders machen können oder wie es darum steht. Ich nehme den Gedanken nochmal mit.
Mhm. Oder Jörg.
So, und zum Schluss haben wir unsere letzte Rubrik.
Frag eine Freundin.
Wir sind ja hier ein Freundin-Podcast und das bedeutet, wir geben auch nicht nur die Themen mit rein und erzählen euch die Witze, also oder Tina eher, weil Tina macht die schlechten Witze, sondern wir machen am Ende jeder Folge auch immer einen Ratschlag. Das bedeutet, ihr könnt uns.
Wir machen einen Ratschlag. Kannst du einen Ratschlag?
Wir geben
am
euch
Arsch, die würde sich 5 Rippen brechen, wenn Sally versucht, einen Ratschlag zu machen und den Fuß verschauchen.
Das war doch die Rubrik für dich, dass du nur Sachen, dass du Sachen falsch sagst. Also wir geben einen Ratschlag. Ja, ich bin schon mal bei den Rotes im Garten
von der Hüpfburg gefallen und dann hat die sich ungefähr hat sich ungefähr irgendwie 500 Rippen ausgerenkt.
Nee, ich hab mir was eingeklemmt im Rücken und Kai hat mich dann notfallmäßig zum Orthopäden gefahren, der mich da eingerenkt hat.
Aber ich hätte das sehen müssen. Sally ist mit dieser gesamten.
Du hast das auch gezeichnet, ne?
Mit dieser gesamten
wir auch als Meme.
Hüpfburg zusammengeklappt. Also sie. Und das ist einfach, Sally stürzt halt von der 2 Zentimeter Stufe, ja, und hat ein Bänderriss. Das ist halt Sally.
Ja, das war auf Ibiza, das stimmt.
Okay.
Also es lebt sich gefährlich mit mir, sagen wir es so. Aber wir machen keinen Ratschlag, sondern wir geben einen Ratschlag. Und ihr dürft uns Nachrichten schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und ich lese euch jetzt eine vor. Hey Tina, hey Sally. Ich habe seit längerem Gefühle für jemanden. Wir waren nur Freunde und er hat auch immer gesagt, dass da niemals etwas laufen wird zwischen uns. Jetzt kann er aber seit Oktober nicht die Finger bei sich lassen. Sobald wir uns sehen, landen wir jedes Mal im Bett. Er sagt, er will nichts von mir, macht aber immer wieder Andeutungen. Wir telefonieren jeden Tag 2 Stunden oder mehr. Wir können über alles reden und dann ist er plötzlich wieder komplett abweisend zu mir. Er sagt, ich bin nicht sein Typ, aber so scheiße kann er mich offensichtlich nicht finden. Ich weiß nicht, wie ich ihn darauf ansprechen soll. Ich habe ihm noch nicht gesagt, dass ich mehr von ihm will, aber er wird es sich eigentlich denken können. Ich mache alles für ihn. Ich habe Angst, dass er sich von mir abwendet, wenn ich ihn darauf anspreche. Ich bin einfach ratlos und weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
Hm. Also ich muss sagen, ich habe mich mal in genau der gleichen Situation befunden mit Ralf. Jetzt sind wir 10 Jahre verheiratet. Der hat nämlich nach dem zweiten Treffen gesagt, aber Tinchen, du verliebst dich ja nicht in mich, oder? Ach, und ich war schon längst in ihn verliebt und habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Es hat dann 2 Jahre gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Aber ich würde jetzt in diesem Falle raten, also du hast ja selber, sie hat ja selber geschrieben, wir können uns alles erzählen. Ganz ehrlich, wenn ihr jeden Tag 2 Stunden telefoniert und über alles sprechen könnt, dann spricht das an. Weil ganz ehrlich, auch wenn er dann sagt, ey, Alter, ich bin da raus, ich will gar keine Beziehung, dann ist das verschwendete Zeit für dich, weil du machst ja einfach nur Hoffnungen. Und ganz ehrlich, unsere Zeit ist, wir wissen alle, ist mittlerweile so kurz geworden und so wertvoll, ja, unsere schöne Zeit. Dann vergeude die nicht mit jemandem, der beziehungsunfähig ist oder sich vielleicht nicht binden möchte, ja. Ich meine, wenn ihr regelmäßig Sex habt, ja, wenn ihr 2 Stunden am Tag telefoniert, so egal kannst du ihm aber eigentlich dann nicht sein. Weil ganz ehrlich, welcher Mann telefoniert aus Spaß 2 Stunden mit dir, wenn er nichts für dich empfindet?
Das meine ich damit, dass Tina immer eine sehr klare Meinung hat. Und deswegen rufe ich sie auch immer an bei Ratschlägen. Ich fand den sehr gut und ich glaube einfach, dass es egal wie alt man ist, dass es eine Lebenszeitverschwendung ist und dass man sich einfach auch mehr wert sein kann.
Mhm.
Und ob du die Person heute ansprichst oder in 3 Wochen, die Meinung wird sich wahrscheinlich nicht ändern.
Genau, aber es wären so 3 Wochen, die einfach auch verschenkt sind, weil du bist sehr vermutlich ein ganz, ganz toller Mensch und es wäre einfach voll schade, wenn du dir da unnötig Hoffnung machst. Und ich meine, je öfter du dich mit ihm triffst und je öfter du mit ihm schläfst, umso mehr baust du natürlich zu ihm auch auf. Aber wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann hat er dich nicht verdient.
Sprich ihn an und sag uns bitte, wie es ausgegangen ist.
Ihr Lieben, wir freuen uns. Wir sind schon zum Ende des Podcasts angekommen.
Und der Folge. Der Podcast geht weiter. Oh ja.
Die erste Staffel des Podcasts ist vorbei. Die Podcast-Folge ist zu Ende und wir freuen uns riesig, dass ihr bis hierhin gehört habt und wir freuen uns sehr, wenn euch der Podcast gefallen hat. Abonniert unseren Podcast, gebt ihnen die volle Sterneanzahl, ja, teilt diesen Podcast bei Instagram, teilt ihn in euren Mädelsgruppen bei WhatsApp und empfehlt uns weiter. Damit helft ihr uns ungemein, diesen Podcast weiterführen zu können. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns bei Instagram folgt, bei In Prinzip Clever, der Podcast. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal reinschaltet. Wir werden übermorgen schon wieder zu hören sein. Wir machen diese Woche 2 Folgen und ab nächste Woche haben wir dann jeden Donnerstag unsere neue Folge online.
Im Prinzip Clever, der Freundinnen-Podcast für euch, mit uns und wir freuen uns darauf, weitere Tabus mit euch zu besprechen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer gerne, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf alles, was jetzt passiert, auf alles, was kommt. Ihr findet weitere Informationen in den Shownotes, unsere Mailadresse, aber auch die Facts, die wir vorgelesen haben mit Quellen. Wir hören uns am Donnerstag wieder und wir freuen uns drauf.
Tschüss.
Wir sind nicht allwissend, lernen gerne dazu. Im Prinzip clever, keine Tabus. Ein Freundinnen-Podcast, auch für dich. Wir freuen uns, dass du Teil der Runde bist. Eine Produktion von Tina Rute und Sally Lisa Starken.
Redaktion Sally Lisa Starken und Tina Rute.
Schnitt Alexander Horst und Finnegan Adam.
Im Prinzip clever.